Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu den Interviews, die ich beim Podcast Speed Dating 2026 beim Internationalen Comic Salon in Erlangen geführt habe. Heute im Gespräch Darcy van Poelgeest über seine Cross-Cult-Comics Little Bird und Precious Metal und sein neues Projekt Carmen Blade. Im Anschluss folgt Tobi Dahmen, der über seine Comic-Reportage Alpha Gia, das Grauen, spricht und die Geschichte von Akram al-Saud präsentiert. Im Anschluss erzählt Florian Esser über sein bei Magravio erschienenes Debüt Hukum Horror. Und zum Schluss gemeinsam mit Klaus Schewinski und Molly Hedy Carroll über Tomb Raider, Wacom und deren neues Projekt The Uncanny Valley. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich auf euer Feedback auf den sozialen Plattformen eures Vertrauens und auf die Bewertungen, die ihr gerne hinterlassen könnt. Auf zum Beispiel Spotify und Apple Podcasts und auch gerne auf der Website des Telestammtischs tele-stammtisch.de. Ja, und wenn ihr dann noch Zeit habt, kommt gerne rum auf dem Discord-Server vom Telestammtisch. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de/discord. Auch das kann man gar nicht verfehlen. Nun erstmal viel Spaß bei den vier Gesprächen. Ciao. Liebe Leute, ich habe zwei Comics gelesen, die erscheinen bei CrossCult und ich bin hin und weg, ich bin total baff. Ich habe was gelesen, was mich auf viele Art und Weisen begeistert hat. Nicht nur, weil die Geschichte auf eine Art und Weise sich entfaltet, mit der ich nicht gerechnet habe, weil ich Figuren bekomme, die ich total interessant finde. Ich finde es vor allem unfassbar hübsch, was ich da gesehen habe. Zwei Bücher erscheinen gerade, schon auch teilweise ein bisschen länger, beim CrossCult Verlag hier in Deutschland. Die Rede ist zum einen von Little Bird, den kennt ihr vielleicht schon, weil der schon ein paar, Monate, Jahre auf dem Buckel hat und ganz aktuell erscheint noch ein zweites Buch, das auch in diesem Universum angesetzt ist und wann und wie und wo es spielt, das werde ich euch jetzt nicht verraten, das kriegt ihr mal selber raus, sieht total geil aus, Leute, das ist Möbius in Anders, das ist wunderbar. Wir werden jetzt auf Englisch wechseln und ich werde mein Bestes geben, zum jetzigen Zeitpunkt ganze Sätze auf Englisch zu formulieren. So this is the moment, I'll try to have a real conversation with a great artist. I really enjoyed the two books I got to read in the last days. Thank you very much for them. And I'm very looking forward for this interview. Hi, my name is Andy. And who are you?
My name is Darcy van Poelgeest.
Hi, Darcy.
Hello.
We are here at the Comic Salon Erlangen. That means that maybe you are somehow into comics. Maybe you can do me a favor and introduce yourself to the audience.
Yeah, I'm a writer. I live in Vancouver, Canada, and I was actually a filmmaker for many years, worked in the film industry, directing mostly advertising stuff, but also some films. And so my first love was comics, something I always wanted to come to. And in 2019, my first comic came out, Little Bird, through Glenat and Image at the same time, actually. And that was my entrance into comics as a writer. So, yeah.
Little Bird was your first one?
My first one, yeah.
Well, it's a pretty awesome book. I really liked it. There's so many things I want to talk about. So you were some kind of into storytelling because of the other stuff you did. There has to be the moment you decided, okay, now let's do a comic. Why? What made you choose the comic?
It's funny because I don't remember choosing, you know. It's more, even with the films, the first films that I made were very experimental, very abstract. And a producer saw them and thought I could do something. He could do something with me in commercials, you know? So I didn't really choose that either. It just sort of, you follow the path of least resistance, creatively speaking, you know? And then, I started working on the story for Little Bird and thought, oh yeah, no, this is going to be too big for film. You know, the budgets in Canada are very small, right? And so I thought, okay, this is, you know, this is maybe my opportunity to do a comic. And I actually started working on it in 2013, so it took 6 years to complete it. But you know,
and Little Bird and the actual comic Precious Metal here released in at CrossCult in Germany. They are in the one-man show. You're working together with two other guys, Ian Bertram and Ned Hollingsworth. Who are they?
Yeah, Ian Bertram is the genius behind the artwork, and Matt Hollingsworth is a very incredible colorist. And Aditya Bidikar did the lettering on Little Bird, and Hassan on Precious Metal. So yeah, just I'm very lucky to work with such talented people.
How did you get to know each other? Are you some kind of comic crew of your hometown, or where do you get to know each other?
No, because Ian is from New York. You know, Matt Hollingsworth lives in Croatia. But I found Ian's work on DeviantArt.
You know, which, of course, yeah.
I don't know if that's still a resource now, but at the time it was where you went to see different art. And I had a kind of an idea of what it looked like. And when I saw his work, it was just instantly
exactly what you wanted.
Yeah, so I just was like the strange guy from Canada that sent him an email just saying, hey, will you read my script? Do you want to read my script?
Okay.
And thankfully he did, and he really liked it. And that's, we just went from there.
And obviously it completely worked out. Both comics I read, Precious Metal and Little Bird, are books full of details and on several levels, especially on the characters, on the story itself, on the artwork. There is no panel with with hundreds of details in it. And I'm pretty sure what was kind of hard working together and to combine all these ideas and to put all these details in the books. Maybe you can give us a short glimpse, a look into how you worked together. How did you do these books?
Ian and I are very similar. We're both very obsessive about the work. You know, me in terms of the story, the characters, the mythology behind it, and Ian in his detailed work. And I think that we sort of feed off of each other like that. You know, it's not quite competitive, but it's like we go down the rabbit hole together, you know? So my scripts are quite detailed, but they leave a lot of room for Ian to interpret and create the world in his own way, in his own eyes. And so, you know, it's very collaborative. You know, I guess I will write the scripts, he will sketch them. Sometimes I will do a sketch, send back to him. And it's just a lot of back and forth. But at the end of the day, it's when I see the art, it still feels like, how did we get here? You know, it still feels new and fresh. And
did you ever meet in real life, or was it all online?
Little Bird, we created without ever meeting. Yeah.
Wow.
And even at that time, there wasn't really Zoom. Wasn't a thing, or so I don't think we even saw each other until it came out. And then I went to New York for New York Comic Con, and we met there for the first time, so that was nice.
Do you have some kind of personal connection? Do you like each other? Are you the personal life? Do you like it? Is it a nice guy?
Yeah, Ian's great. He's like my best, we're like best friends, we're more like brothers, actually. Because we can debate and we can argue and we still love each other. Yeah, so it's like brothers. Yeah.
So maybe this is the moment to have a look into the books, into Little Bird and into Precious Metal. And I'm really not able to describe what Little Bird is all about, what the world is all about, what kind of world this is. Maybe you can do this for us. What is Little Bird all about?
Well, it's science fiction story in the future, and America is invading Canada. And Little Bird is a is sort of with a rebellion that's fighting back against this theocratic American empire. And it all takes place on the backdrop of hundreds of years of biological manipulation of beings, people, sentient beings being created in labs and stuff like that. So it's very, it's of the time, I think, which is part of the success, was just, it was happening at a time where you were seeing a rise of sort of the line between government and religion blurred again. And so there was a fear, a kind of fear that I think it was tapping into. But yeah, it's strange. And then also I'm just very obsessed with dreams. I have lots of dreams, and I am always thinking about stories in terms of dreams and trying to figure it out for myself. Do you know?
To interpret them.
Yeah. And it's like, you know, there's this popular saying that's like, write what you know. Have you heard that saying before?
No, but I have an idea what it's about.
Okay. In English, it's like, to write about something, you have to know about something. But I like to write about things I don't know, you know, that I'm trying to know, you know, so it's like driven by, more by a curiosity to try and understand, you know.
So creating this comic seems to be like a trip or adventure, like reading the comic it is too.
Yeah.
Especially in Precious Metal, I see several chapters, and all these chapters are some kind of closed story, I would say. There something is happening in this chapter. Of course, it's important for the bigger story, but there's more small stories, and especially the dream part you talked about, I can see more in Precious Metal than definitely I had in Little Bird. So all these aspects are absolutely there and obviously there. And something very important is the aspect in real life, the United States invading Canada. Yeah. This is something pretty... the real world became closer to your comic than... you could have imagined.
Then we'd like.
Then we'd like. And all the religion stuff. Did the real life events help selling the books and making the audience bigger?
I think it must have. You know, at the time it seemed so kind of strange and far-fetched. And then I remember people commenting, you know, it's like, oh, this is getting too real. And so it was, I think... is a combination of things. The success of the book, the art obviously is such a major part of that, but I think that the story connected too with the politics.
So let's talk about the artwork. I ended it. I think it's pretty obvious for someone who reads comics for years. I see a lot of similarities to Möbius. And do you see them too?
Oh, for sure. Yeah.
How would you describe his artwork?
When I look at Ian's work, I think it feels sculptural to me, you know, like it has like a depth that, like something, even though it's like it's not realistic, but it feels real, like it's there. The obsessive ticks marking and the shading, it makes it feels like it's in a space in front of you, you know, it's been carved out.
There's no inch without any detail. There's no inch without a line you did there on purpose. There's so much stuff in this. In German, we have the word Wimmelbild. There are pretty detailed pictures you can look for hours into. And this is what I think we can hear with Little Bird and Precious Metal 2. What was the biggest surprise? Seeing his panels for the first time, what was the, maybe you can give us one moment, you had the you first saw a panel or a page or he did for Little Bird and Precious Metal, and you were very surprised, something you didn't think about yourself, a way to interpret it, your script. Is there anything you were very surprised about?
I mean, every page is a surprise. It's hard. Yeah, it's I can't think of one thing. Mm-hmm. But I mean, I will say that the main character, Max Weaver, he's in Little Bird too. He's much older and he's only in it for a little bit. And the way I describe the character, the way that I describe the character design mm-hmm. to Ian is very different mm-hmm. from what Ian did. And it's so much better than what I had in mind. Uh-huh. and when I saw it back, I just thought, oh man, this is perfect, you know? And so even when we were working on Little Bird about, you know, halfway through, because I think he first appears in the third chapter or mm-hmm. the third issue of Little Bird. And already right away, I started writing the story for Precious Metal mm-hmm. in the back of my head while I was writing the rest of Little Bird.
Yeah.
Just because the character was so fascinating looking to me. The design was so good. And I thought, oh, I know this guy. Mm-hmm. He's got a story and we have to tell that story. Yeah.
So you have the backstory in mind. Are you already working on a third one, on a third book? Is there anything you can give as a tease?
Yeah, we have a new book coming out. Mm-hmm. First from Image, but I'm sure it will be.
I hope so.
Yeah, here too. And but it does not take place in the Little Bird Precious Metal mm-hmm. world. It's completely separate. And it's called The Carmen Blade. And it's more like dark fantasy, mm-hmm. Sort of weird dark fantasy.
Wow.
Yeah, it's, and Ian's style has really evolved too. So it's
more
like
more evolved,
with more detail, I would say, than
more detail. Yeah. Okay.
But it's different. It's like a slightly, well, I won't spoil it, mm-hmm. but, anyways, we're very excited about it. So that's coming out, this year. Yeah. Later this year.
Awesome. Very looking forward for it.
Yeah.
Because I really enjoyed this book. Yeah, I don't want to be too long here right now. And so I just say, Darcy, thank you very, very much for being here for this interview and for your time. And especially thank you very much for both books. It was a pleasure reading them and was a pleasure having you here.
Yeah, I'm only here because of Cross Cult. So I'm very thankful for that they have brought me here so that I could speak with you.
Thanks to Cross Cult too. Thank you. Bye-bye.
Okay.
Es gibt sehr wenige Menschen, die mehr als ein Buch veröffentlicht haben und ich habe sie zu fast jedem Buch mal in irgendeiner Form interviewt. Und er ist einer dieser Menschen. Bis auf Fahrradmod haben wir, glaube ich, über jedes Buch, an dem du in den letzten Jahren beteiligt warst, in irgendeinem Zusammenhang irgendwie irgendwo besprochen. Und es war immer gut. Es waren immer interessante, unterhaltsame, teilweise sehr unterhaltsame Bücher. Bücher, die mich aber auch auf einer Ebene getroffen haben, die über diesen reinen Entertainment-Wert hinausgeht, eben weil sie auch eine emotionale Ebene bei mir erreicht haben. Und ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute unterhalten können über Al-Fazia, das Grauen. Das gerade ganz aktuell bei Carlsen Comics erscheint. Er ist wieder da. Ich freue mich sehr. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Hallo, ich bin der Tobi Dahm. Guten Tag.
Hallo, Tobi.
Hallo.
Wie ist die Stimmung?
Gut. Ich freue mich auf den Comic-Salon. Es ist immer ein großes Homecoming. Und freue mich, die ganzen Comic-Szene-Leute zu treffen, die Leser schafft und alles, was drumherum passiert.
Und du bist bestimmt wieder total eingespannt. Vor 2 Jahren gab es ja die Ausstellung. Was mhm. hast du in diesem Jahr vor?
Ich habe dieses Jahr vor allen Dingen Signierstunden vor und ein Gespräch beziehungsweise auch eine Lesung aus Al-Fazia. Mhm. Das ist am Samstag. Da freue ich mich auch sehr drauf. Leider ist der Akram nicht mit dabei. Das ist, ich war letzte Woche mit ihm unterwegs in Berlin und Hamburg. Das war sehr eindringlich. Ich denke, das kann ich auch alleine.
wer wissen möchte, wer Akram ist, auch mal ein Foto von ihm sehen muss, dem empfehle ich immer, habe ich auch im letzten Gespräch schon gemacht, dir auf den sozialen Plattformen zu folgen, denn da kann man auch tatsächlich einen ganz guten Eindruck davon kriegen, was deine ganzen Reisen angeht, deine Lesungen angeht. Auch den Entstehungsprozess von dem Buch konnten wir da teilweise mitverfolgen, wo du einfach auch gereist bist und ihn getroffen hast. Und dann ist, glaube ich, der Moment, wo wir wirklich mal einsteigen müssen. Was ist Al-Fazir? Wer ist Akram und warum das Grauen?
Al-Fazir heißt übersetzt der Horror oder das Grauen. Das ist eine Geschichte, die initiiert ist vom Survivor-Centered Visual Narratives Projekt. Das ist, die sind basiert im in der Universität von Victoria. Ist initiiert von Charlotte Chalier, die Überlebende von Genoziden und Massengewalt zusammenbringen möchte mit Comiczeichnern und Zeichnerinnen. Und weil wir als Zeichner andere Fragen stellen als Journalisten oder Journalistinnen und auch ja, also vielleicht auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ein bisschen mehr die Gespräche ein bisschen ausführlicher sind. Wir haben halt die Möglichkeit, uns mehr Zeit zu nehmen. Und daraus sollen Bücher entstehen, die aufmerksam machen sollen auf das Leid und was was da passiert ist in an den Orten, wo diese Leute herkommen. Ich habe mich mit Akram unterhalten in Den Haag. Wir haben uns mehrfach getroffen und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, wie er in Syrien aufgewachsen ist und wie er dann als junger Mann von der Universität her weg verhaftet worden ist und das Grauen, daher der Name der Militärgefängnisse in Syrien erlebt hat.
Da werden wir gleich ganz im Detail einsteigen, keine Sorge. Mhm. Wie sind die auf dich gekommen? Woher kannten die dich?
Das ist verbunden hier mit dem Comic-Salon tatsächlich. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren, habe ich zusammen mit anderen Zeichnern haben wir von unseren Projekten gesprochen, also wie Geschichte mittels Comics vermittelbar gemacht werden kann. Und da habe ich halt schon über Kolumbusstraße gesprochen. Charlotte Chalier saß im Publikum und hat mich dann kurz danach direkt angesprochen, ob ich mitmachen möchte. Ich hatte schon, damals wurde dann das erste Buch dieses Projekts vorgestellt, Aber ich lebe. Und dann sind ja noch weitere erschienen und das bekannteste ist ja Emmy Abel, Geschichte der Erinnerung von Barbara Jelin.
Jetzt schließt sich der Kreis. Die sind immer die InitiatorInnen gewesen für diese jeweiligen genannten Bücher.
Genau, und die arbeiten zusammen halt auch mit HistorikerInnen überall auf der Welt. Mhm. Und in meinem Fall war das eben das NIOD in Amsterdam, wo halt auch zu der Massengewalt in Syrien geforscht wird, neben anderen Feldern halt auch Holocaust. Und die Akademiker haben dieses Projekt dann halt auch mit unterstützt.
Lieber Tobi, das ist wieder ein großes, wichtiges und vor allem auch ein schweres Thema, dem du dich hier gewidmet hast, zusammen mit dem Akram. Ich kann mir vorstellen, dass das kommt so teilweise auch aus dem Anhang heraus und aus den Sachen, die man während des Comics selbst liest und aus den Sachen, die du eben auf sozialen Plattformen geschrieben hast. Warum wieder so ein schweres Thema? Warum? Offensichtlich hast du das bei den anderen Büchern ja auch schon sehr gut gemacht. Was hat dich in dem konkreten Fall an dem Thema gereizt und vielleicht auch an Akram?
Naja, ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich durch die Arbeit an der Kolumbusstraße gemerkt habe, also es ist eine Sache, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, aber da entsteht ja auch eine Verantwortung draus. Wie gehen wir auch mit unserem heutigen Umständen um? Wie schauen wir auf Leute, die zu uns kommen? Werden wieder Leute ausgegrenzt? Und insofern war das für mich eigentlich nur eine logische Konsequenz, mich nach der Geschichte auch mit dem Heute auseinanderzusetzen und eben auf unsere heutige Verantwortung zu weisen, weil wir reden so viel über Flüchtlinge, aber wir reden so wenig mit ihnen. Mhm. Und eine Tür zu öffnen, um zu erläutern, warum all diese Leute flüchten und was für schreckliche Dinge sie erlebt haben in ihrem Heimatland, öffnet, macht es vielleicht, ist möglich, da Verständnis für zu kreieren und ja, Verbindung zwischen für eine Gesellschaft, die ja nur miteinander funktioniert, zu kreieren.
Im Konkreten, der Krieg in Syrien ist ja einer, der, je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt, letztlich auch wieder so ein großes, schweres, wenn man könnte sagen, abstraktes, weit entferntes Thema ist, irgendwo anders auf der Welt. Und wenn wir dann endlich den auch mal durch die Beschilderung und Schreibung von Personen, die das tatsächlich erlebt haben, mit denen du dich getroffen hast und dann hier eben auch in dem Fall über einen Comic präsentiert, mal exemplarisch erleben, wie das auch Menschen geht, dann ist das natürlich sehr viel nahbarer und etwas, das vielleicht auch sehr viel mehr hängen bleibt. Was ist Akram für ein Mensch?
Ja, also jeder, der ihm begegnet ist, ist total erstaunt darüber, wie er in sich ruht einerseits und wie er nach wie vor für seine Sache kämpft und dass er halt so freundlich und strahlend rüberkommt eigentlich. Also das ist er hat schwere Traumata erlebt, also das kann man sich kaum vorstellen. Aber trotzdem, er sagte, das gehört zu mir. Meine Aufgabe ist jetzt, für all diese Leute, die nicht darüber sprechen können, darüber zu sprechen und diese Geschichte zu erzählen, weil da gibt es Hunderttausende, die das eben nicht mehr können. Und das gibt ihm, glaube ich, halt den Drive, um dieser besondere Mensch zu sein, der er ist.
Und er sagt dir selbst, das können wir auch im Comic so lesen, dass trotz der enormen Gräueltaten, die er erlebt hat, wir werden gleich mal 1, 2 rauspicken, er trotzdem sagt, er würde zumindest zu Beginn der Geschichte als eurer Kennenlernphase gar nicht nachvollziehen können, warum gerade seine Geschichte jetzt in den Comic fließen soll, wo viele andere doch garantiert noch viel krassere und viel schlimmere und viel erzählenswertere Geschichten hatten. Daraus interpretiere ich eine gewisse Demut auch, die er mitbringt.
Ja, er ist auch bescheiden. Es ist wirklich bemerkenswert. Und ich glaube auch, dass er in vielerlei Hinsicht Glück gehabt hat, dass er überhaupt davon erzählen kann. Mhm. Und natürlich gibt es viel grauenvollere Geschichten. Aber durch sein Beispiel können wir uns der Sache überhaupt ein bisschen nähern. Das ist, glaube ich, unsere beider Ziel gewesen, dass wir überhaupt eine Tür aufmachen. Wir wollen auch das Publikum nicht verschrecken. Wir wollen nicht, dass eben, weil wir ja Verbindungen eröffnen möchten und nicht wenn wir diese Gewalt, die da passiert ist, wahnsinnig darstellen würden, also in seinen schrecklichen Details, dann hätte ich nur großes Verständnis dazu, wenn man das Buch zuklappt und sich nicht näher damit beschäftigen möchte. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Mhm. Und dafür ist Akram halt, wie gesagt, auch sehr gut und auch, weil er so besonders guter Erzähler ist. Mhm. In den Gesprächen, die wir geführt haben, hat er nahezu chronologisch sein Leben erzählen können. Und das war für mich natürlich als sein Chronist dann auch wahnsinnig hilfreich.
Dann lass doch mal, also ich sag mal so, wir sitzen hier jetzt gerade im Stuhlkreis. Dieser Stuhlkreis unter diesen Stühlen, da ist ein Teppich. Dieser Teppich hat ungefähr Ausmaße von 2x3, 2x4 Meter, irgendwie sowas. Ja. Und das sind Verhältnisse von Zellen. Zellen, in denen viele Menschen gesperrt werden. Und auch das illustrierst du. Mhm. Erzähl mal, unter was für Umständen musste Akram im Konkreten auch in diesen Zellen leiden?
Ja, das ist, glaube ich, auch das krasseste Beispiel. Also, naja, nicht das krasseste, aber tatsächlich ist, glaube ich, dieser Teppich hier, auf dem wir sitzen, in etwa so groß wie diese Zelle. Und er landete ursprünglich alleine da drin, dann kamen halt immer mehr Leute dazu. Und am Ende waren es 16 Leute. Das heißt, da konnte niemand mehr liegen. Also das heißt, jede Minute, die man in dieser Zelle verbringt, ist Folter. Weil man nicht richtig atmen kann, weil man keinen Platz hat, weil man ständig in Nähe von anderen Leuten ist. Man darf 2x am Tag aufs Klo für 10 Sekunden und dann wird man wieder zurück in die Zelle geprügelt. Man kriegt das schlechteste Essen, was man sich vorstellen kann. Das sind so ein paar Details, natürlich. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie die Leute auch darauf reagieren, dass das auch nochmal ein zusätzlicher Faktor ist. Plus, dass man ab und zu da rausgezogen wird und verhört wird mit extremer Folter. Also das ist nur der Anfang von Akrams Martyrium gewesen. Und mir das alles vorzustellen war wahnsinnig schwierig, weil, so eine extreme Erfahrung, die kann man ja sich nicht so ohne weiteres vorstellen, aber ich habe versucht, mich darüber zu nähern, indem ich mir allein schon mal die Dimensionen dieser Zelle auszumalen. Mhm. Und ich habe die halt in meinem Wohnzimmer so abgeklebt, um mich dem auch zeichnerisch zu nähern, weil das ja mich auch an meine künstlerischen Grenzen bringt. Wie gehe ich mit diesen ganzen Körpern um? Aber das, das ist alles Teil der Geschichte und ich glaube dadurch auch so weit nachvollziehbar, wie das überhaupt möglich ist.
Macht das irgendwas mit dir, wenn du solche Schicksale erzählt bekommst, diese unfassbaren Zustände? Löst das irgendwas in dir aus und wie gehst du damit um, ist die eigentliche Frage.
Ja, also das war natürlich schon manchmal echt heftig und wir brauchten dann auch Pausen, um das zu verarbeiten, aber ich weiß nicht, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grund kann ich das irgendwie dann auch wieder wegpacken. Also ich laufe da nicht den ganzen Tag mit rum, das ist, sonst wäre mir das, diese Arbeit glaube ich auch nicht nötig, möglich, aber ich finde, was es vor allen Dingen in mir auslöst, ist halt Verständnis. Also, das wirklich nachzuvollziehen können, wenn du in einem Land lebst, was ein einziges Gefängnis ist eigentlich, dass man da weg will. Und wenn du am Ende nur noch dein blankes Leben hast, dass du dann auch, dir das noch nimmst und dann dich dieser schrecklichen Überfahrt übers Mittelmeer auch noch stellst und dann einfach abhaust, so weit, wie Akram sagt, so weit wie möglich weg von Syrien.
Es gibt ein Thema, das würde ich gerne auf jeden Fall noch unterbringen und das ist auch ein bisschen auch so ein Metathema, wenn wir mal Abstand jetzt vom konkreten Buch nehmen. Es ist ja letztlich exemplarisch und auch das ist Teil, glaube ich, des Epilogs, der hinten dran ist in dem Comic. Es ist jetzt ein Buch mit einem schweren Thema, es geht um hunderttausende Tote, es geht um einen Krieg, es geht um unvorstellbare Zustände und damit reiht es sich ein in andere Bücher, die diese Themen auch behandeln, in andere Vorfälle, in andere Kriege, auch Projekten, an denen du selbst auch schon mitgewirkt hast. Wie schaffen wir es, dass es nicht einfach nur Bücher bleiben, die wir jetzt so als letztlich so ein Zeitzeugnis haben, sondern wie schaffen wir es, dass wir damit auch einen Wandel erzielen? Wie schaffen wir diese Feststellung, die eben auch Teil dieses Comics ist, dass das jetzt einfach, jetzt haben wir ein mega geiles Buch, das ist falsche Formulierung, aber ein tolles Buch gekriegt, das Thema behandelt. Es werden weitere Bücher zu vergleichbaren Themen verfolgen. Was macht das eigentlich mit uns? Das ist so eine offene Frage, die ich dir auch mal stellen will. Hast du da, seitdem das Comic abgeschlossen ist, schon eine Antwort drauf gefunden auf diese Frage?
Naja, ich glaube ja, das Wissen, der Schlüssel ist zu allem eigentlich. Also um die Welt, die um einen herum passiert, zu verstehen. Also ich kann natürlich absolut verstehen, wenn Leute die Nachrichten so schrecklich finden, dass sie sich nicht mehr damit befassen wollen. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Art Flucht, ne? Mhm. Also das passiert trotzdem alles. Und über das Verständnis und das Verständnis der Menschen kommen wir auch vielleicht auch eher zueinander, glaube ich. Ich glaube, dass das irgendwie das ist, was wir erreichen sollten. Also irgendwie den anderen zu sehen und zu versuchen zu verstehen. Genauso wie ich das mit Akram auch gemacht habe. Ich habe vorher überhaupt keinerlei Ahnung vom Nahen Osten gehabt. Also abgesehen von dem, was in Nachrichten kommt. Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Wir kannten einander überhaupt nicht. Und wir haben eine sehr positive Verbindung miteinander geschaffen. Ich glaube, dass das möglich ist und dass man so Leute ausgrenzt und sich nicht mit ihnen befassen möchte, passiert von beiden Seiten aus Unverständnis. Und wenn wir ein bisschen Verständnis kreieren können, dann macht es das uns vielleicht einfacher, in dieser Welt zurechtzukommen auch. Weil man eben nicht nur eine Perspektive kennt. Und was dann so im Kleinen passiert, ist dann vielleicht auch der Schlüssel zum Großen. Also wenn auch die Mächtigen das machen würden, und das ist natürlich eine sehr hehre Vorstellung, aber das Verständnis füreinander muss natürlich erstmal im Kleinen passieren, bevor es dann im Großen auch passiert. Also ja, das ist das Einzige, was ich damit erreichen möchte.
Und dieses Verständnis dazu trägt dein Buch hoffentlich einen Teil bei. Lieber Tobi, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr
vielen
gerne.
Dank für das Buch. Liebes Publikum, schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist beeindruckend. Danke, dass du da warst, lieber Tobi.
Bis Danke, zum nächsten sehr
Mal.
Gerne.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Jetzt wird es gruselig, denn auf dem Comic, den ich in der Hand halte, steht das Wort Horror, und das meistens ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas passiert, was ich meinen Kindern vielleicht nicht vorlese. Die Rede ist von Hokum Horror, erscheint aktuell bei Margraview, ein Verlag, den ich selbst erst vor kurzem entdeckt habe, und ich freue mich sehr, dass sie hier beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen vor Ort sind und wir hier auch Dinge anstellen werden. Unter anderem haben sie mir die Gelegenheit gegeben, jetzt jemanden zu treffen und zu interviewen, der einen Comic gemacht hat. Ein Comic, auf dem vorne ein Tier drauf ist. Ich habe eine Version in der Hand, wie wurde mir gerade gesagt, die noch eine Pre-Verlags-Version ist. Ich bin sehr gespannt auf die Entstehungsgeschichte und alles drumherum. Hallo, ich bin der Andi, und wer bist du?
Guten Tag, ich bin der Florian Esser aus Köln und freue mich, hier zu sein.
Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hier beim Salon, warst du schon mal hier?
Tatsächlich noch gar nicht.
Mhm.
Also ich war auch noch nie außerhalb des Salons in Erlangen, also
okay.
Alles neu. Aber Erlangen ist sehr hübsch.
Ja, und Köln ist ja aber auch so eine Comicstadt, ne? Ihr habt da nicht nur verschiedene Veranstaltungen auch in der Nähe, sondern es gibt Köln Comichaus und so.
Genau.
Schon ein bisschen was, ne?
Ja, das Köln Comichaus, da war ich auch schon öfters mal.
Ja.
Das ist sehr schön auf jeden Fall, dass es das in Köln gibt und dass man da auch in Austausch kommen kann. Also Köln Comichaus kann ich jedem empfehlen, der mal in Köln ist.
Vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, lieber Florian. Das mit den Comics, ne? Warum machst du eigentlich Comics und seit wann?
Seit tatsächlich eher so 2 Jahren.
Mhm.
Ich wollte als Kind halt Comiczeichner werden, so im Grundschulalter. Und wie das dann im Leben so ist, da geht man so manchen Um- und Abweg. Und irgendwann, ich male auch so auf Leinwand mit Acrylfarben und so. Das war dann aber auch immer schon so comic-mäßig. Da war auch mit Sprechblasen und so, habe ich da schon gearbeitet. Hab aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, und eines Tages dachte ich mir dann, ja, ein Comic.
Das ist der Weg.
Ja, aber irgendwie lag das auf der Hand, und ich habe es lange Zeit dann irgendwie doch wieder aus den Augen verloren. So. Und dann hatte ich vor 2, 2,5 Jahren irgendwie mit dem Hokum Horror angefangen. So.
Du hast ihn einfach so rangesetzt und ich mache jetzt mal einen Comic, oder wie bist du so da rangegangen in dieser Entstehung von dem Comic? Gibt Leute, die machen das sehr theoretisch, sehr umfangreich und krassem Konzept, und gibt Leute, die gehen da einfach erstmal ran und gucken, was passiert. Wie war deine Herangehensweise bei Hokum?
Ich bin kein großer Theoretiker. Als ich diese Idee hatte mit dem Comic, hatte ich verschiedene Ideen und habe dann erstmal einfach mit einer Story angefangen. Tatsächlich dachte ich am Anfang, es werden mehrere abgeschlossene Storys, die dann durch vielleicht mal wiederkehrende Charaktere miteinander verbunden sind, aber jetzt nicht so eine fortlaufende Geschichte. Das kam dann tatsächlich erst beim Machen so.
Wer oder was ist Hokum? Wovon handelt Hokum Horror?
Hokum ist erstmal die Stadt, in der das Ganze spielt. Es ist aber auch ein Wort im Englischen und bedeutet so viel wie Humbug, Mumpitz. Und das fand ich dann doch ganz treffend, weil auch wenn Horror im Titel steht, ist es jetzt, also ich glaube nicht, dass es einen schlecht schlafen lässt. So. Es ist schon mehr so eine quatschige Art von Horror, würde ich mal sagen. Und es handelt davon, dass im Groben handelt es davon, dass Aliens eines Tages vor Jahrtausenden von Jahren mal das die Menschheit auf die Welt gebracht haben, quasi so das Leben auf der Erde erschaffen haben, um die Menschen irgendwann in ihre intergalaktischen Eroberungszüge einzubinden.
Mhm.
Jetzt aber feststellen, dass die Menschheit sich entgegen ihrer Hoffnungen entwickelt hat und im Prinzip eine Enttäuschung ist. Und jetzt wollen die Aliens diesen Fehler quasi korrigieren und die Menschheit wieder auslöschen. So.
Wolltest du da etwa Sozialkritik üben mit dieser Aussage?
auch ein bisschen auf jeden Fall. Also das Ganze, diese Stadt ist auch eine, ja, so eine überzeichnete Version,
ja,
von einer Gegenwartsstadt, so mit allerlei heruntergekommenen Häusern, heruntergekommenen Kneipen, also so eher so eine dystopische Gegenwartsstadt, so. Deswegen ein bisschen Sozialkritik schwingt da schon mit, aber ich glaube jetzt nicht so mit dem Zeigefinger.
Ja, wir haben verschiedene Figuren dabei. Also da gibt es wiederkehrende Figuren, keine Ahnung, Alkoholiker haben wir beispielsweise, der mit diesem grünen Teufelchen. Aber was hat es denn zum Beispiel mit diesem, es ist ein Biber mit einer Maske, es ist dann so ein super Biber, ich weiß gar nicht, was hat es damit auf sich?
Tatsächlich ist es ein Waschbär, so.
Ja.
Ja. mit dem hat es auf sich, also der Waschbär hat ein real existierendes Vorbild.
Mhm.
Ich bin Pate von einem Waschbär, der lebt in so einem, auf so einem Hof für gerettete Tiere in Österreich, und da kann man dann halt Patenschaften übernehmen. Und der Waschbär heißt tatsächlich auch Paul und ist genauso verfressen wie sein Gegenstück im Comic. Und irgendwie war mir dann von Anfang an klar, dass ich diesen Waschbär, den ich da auch mal in Österreich besucht habe, so, und dann auch füttern durfte, dass er da irgendwie mit rein muss. Beim Laufe der Geschichte hat er dann eine tragendere Rolle bekommen, als eigentlich ihm zugedacht war. So. Und so hat das dann auch aufs Cover geschafft, ja.
Es stecken eine Menge putzige Sachen drin, und eines der vielen Highlights, die ich gesehen habe, war ja unter anderem diese Werbung, die du da reinpackst. Also möchtest du mal exemplarisch rausgreifen, Lonely Fans. Du machst quasi so Fake-Werbung für Produkte, die es in dieser Welt gibt und Unternehmen, genau, und so weiter. Und es ist schon ganz schön putzig. Warum machst du das? Also das war quasi der Gedanke dahinter.
Also es ist natürlich eine Möglichkeit, diese Welt ein bisschen weiter zu spinnen, außerhalb des erzählerischen Rahmens.
Mhm.
Das sind auch vielfach Produkte oder Dinge, die da in der Werbung beworben werden, die man dann auch innerhalb der Handlung nochmal wiederfindet. So.
Mhm.
Und außerdem ist es dann auch so ein Kommentar auf, weil überall ist ja Werbung.
Mhm. Also,
egal, welche App man öffnet, egal, wo man hinguckt, überall ist ja Werbung. Und das wollte ich dann auch da noch ein bisschen mit einfließen lassen, dieses Geld machen, Werbung machen. So.
Es ist irgendwie alles Teil so des Kapitalismuskritik, ist das eigentlich.
ja, aber kann man schon so nennen, aber jetzt nicht ausschließlich so.
Jetzt habe ich ja die Version in der Hand, von der du mir erzählt hast. Die ist eigentlich nur so in der Privatauflage entstanden. Das ist ein Softcover. Das ist das ungefähr A5. Aber das ist nicht die Version, die wir jetzt gerade bei Magravio bekommen, ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist eigentlich aus dem Buch, das ich gerade in der Hand habe, das geworden, dass wir jetzt auch bei einem richtigen Verlag kaufen können?
Also mir war es dann wichtig, wenn ich irgendwie an Verlage herantrete, denen schon was in die Hand geben zu können quasi. Deswegen habe ich das komplett fertig gemacht mit Cover und allem Möglichen. Dann habe ich da so eine kleine private Auflage von gedruckt, einfach nur als Anschauungsexemplar, damit ich das dann Verlagen zeigen kann. Ich habe es dann auch Magravio zum Beispiel zugeschickt, so, damit der Verlag halt direkt durchblättern kann, direkt sehen kann. Das fand ich irgendwie schöner als ein PDF oder so. Also, dass man direkt dieses Haptische auch hat. So.
Du hast quasi das fertige Produkt, möchte ich es als fertige Buch hingeschickt und dem gesagt, hier, geil, machen wir. Und so lief das ungefähr so ab?
Ja, tatsächlich. Also ich war dann auf Verlagssuche und habe dann bei Instagram, da hat dann der Algorithmus wahrscheinlich, wenn man sich dann viel mit Comics beschäftigt, hat mir dann eine Werbeanzeige von Magravio angezeigt.
Mhm.
Und dann habe ich mir mal das Portfolio angeguckt, so, und dachte, ja, das könnte gut passen, weil da auch Science-Fiction-Comics schon drin waren und ausgefallenere Sachen. Und dann hatte ich eine E-Mail geschickt und so sind wir dann ins Gespräch gekommen, in den Austausch. Dann habe ich das Anschauungsexemplar hinterher geschickt und dann haben wir ein Videocall gemacht, weil ich wohne ja in Köln, Magravio sitzt in Bad Homburg. Da haben wir einen Videoaustausch gehabt und uns dann dazu quasi entschlossen, das Ganze zusammen zu machen, ja.
Inwiefern unterscheidet sich denn die finale Verlagsversion von der Version, die ich hier in der Hand halte? Gibt es da überhaupt Unterschiede?
Also die finale Verlagsversion ist auf jeden Fall ein bisschen hübscher geworden. das Cover ist geändert, nochmal überarbeitet. Die ganze Aufmachung, die ersten Seiten, also da ist noch mit Layout einiges geschehen, ein paar Extra-Zeichnungen sind noch drin, so das Backcover hat sich geändert, aber inhaltlich musste ich nicht so viel ändern, ein, zwei Wörter austauschen und dann
okay. Also ich habe die unzensierte Version gekriegt.
Nee, also tatsächlich Zensur nicht. Mhm. Einfach, ich hatte einmal das Wort Kinder und das haben wir dann rausgestrichen, so, damit nicht der Eindruck entsteht, es wäre was für Kinder, weil das ist es wahrscheinlich nicht.
Ja, nicht. Wer würdest du sagen, gibt, also eine Zielgruppe ist dann letztlich einfach erwachsene Leute, die Lust haben auf lustige Comics, oder? Kann man das so
ja,
sagen?
Ja, also ich würde sagen, Leute, die Lust haben auf lustige Comics, Leute, die vielleicht auch gerne mal einen Horrorfilm gucken, weil da doch einige Szenarien aus so, also so klassische Horrorszenarien, junge Leute haben einen Autounfall im Wald und sowas, ja. Sich da doch auch wiederfinden. Also wer so Horrorfilme mag oder generell ein bisschen Lustiges, vielleicht auch ein bisschen makaber, der ist da gut aufgehoben, denke ich.
Und du sitzt ja auch bei Magavi am Stand und signierst, richtig? Kann man das so kriegen?
Bei B73.
Danke, das werden sich also alle, die das hier hören, nachträglich nochmal in Ruhe angucken können,
wo, auf
das,
jeden
wo
Fall,
das gewesen
sehr gerne.
Sein wird. genau. Das heißt, das ist also der ganze Programmpunkt hier für Erlangen, wo du das erste Mal warst und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Ist ja auch eine große Veranstaltung. Unter anderem war jetzt hier in den Vorgesprächen immer schon auch das Comic-Seminar ein Thema. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, wo man sich letztlich auch mit anderen KünstlerInnen austauschen kann und nochmal zusammen an Sachen arbeiten kann. Das klingt so ein bisschen nach Netzwerk. Und ich frage mich jetzt gerade, weil du sagst, du kommst aus Köln. In Köln gibt es auch so ein Comic-Netzwerk. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die auch Comics machen. Keine Ahnung, ich würde mal Sarah Burini in den Raum werfen und andere Namen, die es da eben auch gibt. Bist du da so ein bisschen vernetzt in Köln?
Also durch das Köln-Comic-Haus ein bisschen. Da gibt's ja dann einmal im Monat, ich glaube der erste Donnerstag im Monat, ist dann da das Laberfeuer. Ja. Da ist dann auch eine Gesprächsrunde, da kommt dann immer eine Comic-Künstlerin, ein Comic-Künstler und stellt da ein Thema vor. Aha. Und dann spricht man da im Anschluss noch drüber und so lernt man da ja natürlich auch ein paar Leute kennen und kann sich da austauschen. So.
Das heißt, es gibt da in Köln also irgendwie ein Comic-Netzwerk in irgendeiner Form, man könnte sagen, da ist eine Community in dem Sinne.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Okay, sehr schön. Ja Mensch, dann ist ja im Moment gekommen, wo ich mich bedanke, lieber Florian, dass du da gewesen bist und uns heute Hokum, sagt man einfach nur Hokum oder Hokum Horror? Ich will es nämlich falsch sagen. Wie heißt der Titel offiziell?
Hokum Horror.
Hokum Horror, okay. Ja. Dass du es mitgebracht hast, dass du es veröffentlicht hast und auch vielen Dank, dass du darüber gesprochen hast. Weiterhin viel Erfolg.
Ich danke dir, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Wir sitzen jetzt zusammen für heute das letzte Mal im ZAM und diesmal sind wir zu dritt. Ich begrüße zwei Menschen, die ich bereits in Erlangen vor 2 Jahren treffen konnte und seitdem auch dank Social Media tatsächlich wieder vor allem ihre Arbeit ein bisschen besser kennenlernen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Werde jetzt versuchen, auf Englisch zu switchen. Because we got 2 people here, not both of them do speak German and I kind of speak some kind of English and this is why we try to have an English interview and this is the moment I say, hi, my name is Andy and who are you?
I'm Klaus Schabinski. I'm German, but I work very internationally, so all my interviews, all my communication is in English all the time. And then, of course, there's Molly.
Hi, I'm Molly Hedy Carroll. I'm a creature designer and independent animator, and I also have a new job. I am now the community expert at Wacom Europe, which is a big development since 2 years ago. Yeah, so I actually live in Germany. Mein Deutsch ist nicht super gut. Deutsch ist schwer.
Uh-huh.
So let's try again in 2 years. Maybe with some luck, I can actually do the interview in German.
Maybe your German gets better and maybe my English gets better somehow too.
And all so, right.
After all, we do have a little mixture. There's so many things I really want to talk about. To be honest, I want to talk about Wacom. I want to talk about the several events you've been to in the last weeks and months because we follow you online. We can see that you do a lot of stuff. Maybe I just give this to you. What did you do in the last months and weeks?
Well, two years ago, you asked me how the games industry is doing, and I think I said I'm looking forward to having my next big AAA game job, you know, which are hard to come by. And now I can say it was Tomb Raider: Legacy of Atlantis, the new Tomb Raider game by Flying Wild Hog and Crystal Dynamics, coming out in February 2027. I worked on it and storyboarded for a while, did several other projects as well, did a Valorant trailer for the Valorant game. There was a music video that came out recently in 2026 here. And so there was a lot going on. I was also starting to write again and write my own stories. I'm writing a Conan the Barbarian story right now. I'm in touch with the people from Heroic Signatures. Mm-hmm. So I might be able to pitch it at some point. And I'm writing a World War II story that might be a movie, might be an animated movie. Will definitely be a graphic novel at some point for sure. But I'm writing it like a movie. So that's what I'm doing on the side when I'm not on the Tour de Klaus, which means I'm traveling all through Europe. I was at Digital Dragons in Poland. I was in Animayo. I'm right now wearing the t-shirt from Animayo Animation Conference in Gran Canaria, Spain. Molly was there as well. We were at Playgrounds, the art department, actually with Wacom, with the graphics tablet company that the professionals use. And we were there on site. She as an employee, as a community expert, me, I was giving demos and drawing for people. And yeah, what's next? We're going to DinoCon, but that's another topic, maybe for Molly. a lot was happening, and I'm traveling a lot these days, but I'm also working a lot. I just got a new job in, which is nice, and I can't talk about it, but it would blow you away if you know what it was.
Oh, interesting. What a tease.
Yes.
Molly, what about you?
Yeah, so last time Xenobeast's Kaiju Cutie had just come out and was doing very well on YouTube. And I have been working on episode 2. It's basically finished and should be coming out later this year. And Klaus actually storyboarded episode 2. So so the visual fidelity and the shots have increased significantly.
Thank you.
And yeah, so I also have a new job. I'm the community expert at Wacom, so I've moved to Dusseldorf in order to work there. My job entails essentially being a kind of bridge between the corporation and the artists. Mm-hmm. I help them with kind of understanding the needs of artists, and the main thing that they have me involved in is some events and activities with the community, but also the creative rights initiative that Wacom has launched recently, and helping them with their service UFI to help artists protect their authorship and helping them with marketing that. Fortunately, I am still able to work on my personal projects, which is also good for my job because it helps me to continue to understand the needs of independent creators and the community that I represent. So after Towering Trolls, we are working on a new project, a new IP. And this will be a comic and an animation project. Mm-hmm. And it is called The Uncanny Valley. Mm-hmm. And the way I pitch it is, it's The Thing, but set in the Cretaceous period.
Okay.
It's a dinosaur body horror project.
Wow.
It's short. It's going to be short. It's going to be a 6-page comic that I'm drawing right now. The sketches are already here. We have them at the booth and can show them around. We can show a really nice cover that I've drawn for it already. And it's going to be 6 pages. And then I'm going to storyboard it after it's probably been published by Weissblech Comics again in the Affinity 3000 anthology. And then I'm going to storyboard it. And then she does all the work and animates it, which is the main body, which is 90% of everything, I think.
So you're a creative team working together, doing, for example, the story you talked about. What is working together on a creative way? How is it difficult for you to come together creative-wise?
With Uncanny Valley, I think it's nice because we have skills that complement one another very well. My focus is the story and the creature design, while Klaus is focusing on the layouts and the shots and how to convey the information and the horror is as clearly as possible. I'm also guiding you a little bit into the world of paleontological illustration as well, and accurate dinosaur anatomy, which you're doing very, very good job at as well.
Thank you. Yeah, Molly's a huge creature and dinosaur fan, so we had to get the dinosaur right. We have a T-Rex in there, we have a Triceratops in there, and we need to get them right enough that they're believable and not just a copy of somebody else's design, for example.
Mm-hmm. Am I right? Have you been to Dokumi last week?
Yes.
Oh yeah, we did that too.
What did you do there? And please tell something about Dokumi, because this is an event I don't have on my schedule, and I'm pretty sure I should be there. Blake, you can tell us something about Dokumi. What is the event, and what did you do there?
Well, I was helping my colleagues, because Wacom has a big booth at Dokumi. It's in Dusseldorf, so obviously it's a big event for Wacom. And we also had artists demoing on our booth and showing their creative process. And we also had Art After Dark, which was a really fun after party for the exhibitors and the artists who are at the event who don't have time to walk around and get to meet each other.
That was great. Yeah, Wacom brought everybody together, and also like seeing the other artists giving demos is fantastic, right? I give demos about dynamic figure drawing and composition, all that stuff, but we had people like Fifal who did her type of illustration. She got 1.5 million followers on Instagram, right?
Yeah. Mm-hmm.
And Eva Torenent,
yes,
from the Netherlands came over as well and showed her designs and drawings. She had a booth there as well, but they also came to the booth. And then people from Cookie Pop, like I didn't know these guys, really young animators. animators, but they worked on stuff like One Piece and Dragon Ball or something like that.
German animators working in the anime industry are really, really cool. And we had Mitch Lewa as well, who makes tutorials for artists online. Lovely fella. And he announced he's doing a collaboration with Wacom at the moment with his tutorials being built into the Movinga Pad series. So that was a fun announcement as well.
Yes. But, fantastic. We see more and more people working and living in both several worlds, comics, animation. The borders are getting smaller and are kind of disappearing. It's pretty interesting for me. One last question here to Erlangen. What is Erlangen for you this year?
Oh my God. For me, it's just like meeting all my friends that I've known since 1998, when I started with my first attendance here and bringing my first print out comic book here and just meeting everybody. That's just fantastic. And then there's Horror Shocker 80, which is on stands right now in all of Germany or the Dach region. And that has a 6-page comic that I wrote and illustrated called Himmlische Ruhe. And it's a nice one. So Horror Shocker 80 by weissblechcomics.com. Check it out. Get it online.
Of course.
And for me, this is my second Erlangen, and I'm starting to also have a fondness for this event. So I'm here as a comic fan, of course. I'm also here to spread the word about Uncanny Valley. Speaking of which, this is an amusing thing to do on a podcast, but I have a thing that the audience can see, but who are physically here, but are our listeners cannot. Here is a spoiler for Uncanny Valley. I am holding an unusual fossil right now. And if you want to see it, you will have to wait until the comic is released.
It's a 3D printed, isn't it?
Yes, I modeled and 3D printed this.
Awesome.
And it's from the comic.
Beautiful. Molly, Klaus, thank you very much for being here, for your time, and for talking about your the stuff you're actually doing right now. I'm looking forward to seeing you in the next evenings, and have a nice day here in Erlangen. Thank you very much.
Thank you for having us.
Thank you.